Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, mit dem wir unseren Themenschwerpunkt zum Neoliberalismus in Deutschlandfunk Kultur abschließen wollen. Aufstieg und Fall einer Wirtschaftstheorie.
Ich habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Das ist ein politischer Kampfbegriff geworden, anders als er ursprünglich mal von denen, die den Liberalismus in Deutschland formuliert haben, gedacht war. Und deswegen habe ich mich von diesem Begriff auch immer distanziert.
Friedrich Merz war das, der neue Parteivorsitzende der CDU und eigentlich wirtschaftsliberales Aushängeschild seiner Partei. Gesagt hat er das im Oktober 2018 schon. Also, der Neoliberalismus, der scheint ein wenig verpönt zu sein, jene Idee also vom freien Markt, die allen Arbeit und Wohlstand bringen soll und die vor allem darauf setzt, dass der Staat sich nicht allzu sehr einmischt ins wirtschaftliche Geschehen. Welche Bedeutung also kann der Neoliberalismus heutzutage noch spielen, insbesondere wenn es um die großen Zukunftsaufgaben geht, die vor uns liegen, den Klimawandel zum Beispiel oder den Umbau zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaft? Darüber wollen wir diskutieren in der kommenden Stunde mit Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts in München. Marcel Fratscher ist dabei, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, und Oliver Richters, Physiker und Ökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Fuest, wir haben Friedrich Merz gehört. Was ist eigentlich so schlimm daran, sich heutzutage als neoliberaler Ökonom oder auch Wirtschaftspolitiker zu bekennen?
Ja, daran ist eigentlich nichts schlimm, aber in den letzten Jahren ist dieser Begriff in einer Weise verwendet worden, die sehr negativ ist. Also quasi alles, was schlecht ist, ist neoliberal, oder alles, was irgendwie mit Geld und Märkten zu tun hat, ist neoliberal. Historisch ist Neoliberalismus ja eine Richtung, die sich gegen den Manchester-Kapitalismus gewandt hat und eine staatliche Rahmensetzung forderte, quasi ein Zähmen der Märkte. Das ist aber völlig vergessen worden. Heute wird Neoliberalismus gleichgesetzt mit allem, was nicht funktioniert in der Marktwirtschaft. Also es ist ein sehr oberflächlicher Kampfbegriff geworden, der eigentlich völlig inhaltsentleert ist. Und Friedrich Merz wollte sich, glaube ich, hier von einer Sache distanzieren, die so als so eine Art Manchester-Kapitalismus bezeichnet wird, die ja auch keiner ernsthaft vertritt, das muss man ja auch sagen.
Aber also würden Sie sagen, würden Sie sich als neoliberalen Ökonomen bezeichnen?
Also solche Schubladen schaden ja mehr, als sie nützen. Ich würde mich vielleicht schon als Neoliberalen bezeichnen im Sinne der Tradition des Lippmann-Kolloquiums, also des historischen Neoliberalismus, der eben sagte, wir wollen keinen Manchester-Kapitalismus, kein Nachtwächterstaat, aber wir sehen schon die Stärken einer marktwirtschaftlichen Ordnung und dass eine marktwirtschaftliche Ordnung im Grunde die einzige Ordnung ist, die zu Wohlstand führt. In diesem Sinne schon, aber wer sich heute als Neoliberalen bezeichnet, der stellt sich ja quasi automatisch ins Abseits in einer Debatte, in der neoliberal mit schlecht gleichgesetzt wird. Und insofern hat das keinen Sinn.
Marcel Fratscher, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hatte ja immer den Ruf, weniger neoliberal, sondern mehr keynesianisch orientiert zu sein, also dem Staat eine deutlich aktivere Rolle zuzuweisen. Gleichwohl, wie viel Neoliberalismus steckt denn in dem Ökonomen Marcel Fratscher? Oder anders gefragt, wo grenzen Sie sich da ab?
Ich muss jetzt erst lachen, weil ich natürlich die Aussage von Clemens Fuest unterstreichen würde. Auch ich möchte mich nicht in irgendwelche Schubladen packen lassen. Wir sind kein keynesianisches Institut, das DIW Berlin, und so sehe ich mich auch als Ökonom nicht. Ich sehe mich und uns als Institut als ein empirisch orientiertes und nicht dogmatisches und nicht ideologisches Institut. Wir arbeiten empirisch. Wir wollen fragen, was ist Fakt? Ich glaube, der wichtige Punkt ist wirklich erstmal definieren, was meinen wir mit Neoliberalismus. Und Clemens Fuest hat jetzt einige Begriffe eröffnet mit Lippmann und mit Manchester. Ich glaube, so wie wir über Neoliberalismus heute sprechen, ist es für mich mein Verständnis, wie der Sprachgebrauch heute ist, der Glaube daran, dass der Markt in den allermeisten Fällen die Lösung hat, der Staat häufig eher ein Problem ist. Das ist eine andere Definition, als Clemens Fuß sie nutzt. Und in diesem Sinne, der Glaube, der Markt weiß es besser und der Staat ist das Problem, das ist für mich die Definition des Neoliberalismus, wie er häufig benutzt wird, und da würde ich widersprechen. Ich würde aber genauso widersprechen, zu glauben, der Neodirigismus, also der Staat wisse alles besser und der Markt sei das Problem, dem würde ich genauso widersprechen. Also das ist vielleicht jetzt zur Antwort auf Ihre Frage, Herr Schröder. Ich glaube, wir brauchen eine kluge Balance zwischen Staat und Markt, und auch die Pandemie, und wir werden sicherlich gleich zu vielen Beispielen kommen, zeigt das. Und letztlich vielleicht noch einen anderen Begriff reinzubringen, weil er wichtig ist, ist die soziale Marktwirtschaft. Und das verkörpert für mich eigentlich die Idee einer gesunden Balance zwischen Staat und Markt. Also Marktwirtschaft, Wettbewerb, fairer Wettbewerb, da müssen wir gleich auch drüber sprechen. Für mich ist das Problem häufig heute, dass wir keinen fairen Wettbewerb haben. Also Marktwirtschaft auf der einen Seite und ein gut funktionierender Staat, der nicht nur Spielregeln setzt, sondern eben auch guckt, dass wenn der Markt nicht funktioniert und der Markt Fehler macht und Probleme schafft, diese dann eben auch zu lösen. Und das ist für mich eine kluge Balance zwischen Neoliberalismus und Neodirigismus. Deshalb nochmals, ich sehe mich eher jemanden, der genauso viel Wert auf gute staatliche Institutionen legt wie auf eine gute Marktwirtschaft. Und das ist für mich kein Widerspruch, sondern es sind zwei Seiten der gleichen Medaille.
Oliver Richter, Sie arbeiten am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wie schätzen Sie denn diese Balance zwischen Markt und Staat ein? Sie haben ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Marktwirtschaft reparieren, Entwurf für eine freiheitliche, gerechte und nachhaltige Utopie. Da liegt die Frage nahe, wie kaputt ist die Marktwirtschaft denn?
Ja, das ist, glaube ich, der zentrale Streitpunkt, den sozusagen Friedrich Merz natürlich unterscheidet von vielen vielleicht sozialen Bewegungen, die den Begriff des Neoliberalismus ausschließlich negativ benutzen. Ist die Marktwirtschaft gewissermaßen ein Totalschaden, der jetzt durch eine völlig neue Wirtschaftsordnung abgelöst werden soll oder muss? Ich sehe das nicht so, sondern sehe durchaus, und da denke ich, unterscheiden wir drei hier uns vielleicht auch nicht in sozusagen der Grundaussage, nicht prinzipiell, dass eben der Staat wichtige Rollen hat. Ich denke gerade beim Klimawandel, bei der Anpassung auch an Extremwetterereignisse oder an Pandemien, das sind alles Dinge, wo ein gut funktionierender Staat gefragt ist und andererseits er sich eben auch in gewisser Weise beschränken muss oder sollte, und sich eben um die wichtigen Dinge kümmern zu können. Und ich glaube schon, dass es da ein gewisses Missverhältnis gegeben hat. Also wir haben große Aufgaben, wir haben die Marktwirtschaft zu reparieren. Ich glaube, wir brauchen eine gerechtere, auch eine deutlich ökologischere Marktwirtschaft. Und das ist eigentlich die zentrale These auch dieses Buches.
Marcel Fratscher hat die Frage schon gestellt, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Marktwirtschaft oder auch von Neoliberalismus reden? Und warum ist der Begriff so belastet, so umstritten und doch für die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte ja so prägend gewesen? Ich glaube, das kann man ohne Einschränkungen so sagen. Um das zu verstehen, muss man zurückblicken in die Entstehungsgeschichte des Neoliberalismus. Clemens Fuß hat da schon einige Anmerkungen dazu gemacht. Mein Kollege Winfried Sträter hat genau das auch gemacht.
Wer heute den Neoliberalismus als menschenfeindlich verachtet, hätte ihn damals wohl als befreiend wahrgenommen. 1938. Die Welt im Würgegriff totalitärer Diktaturen. Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus. Die Menschen sind dem Staat ausgeliefert. In dieser Situation belebte eine kleine Gruppe von Gelehrten das Gedankengut der Liberalen neu. Sie verstanden sich als Neoliberale, 1938 in Paris, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Als sich fast 10 Jahre später, 1947, die Neoliberalen am Mont Pèlerin in den Schweizer Bergen zu einer Nachfolgekonferenz treffen, liegt die Welt in Trümmern. Aber in den deutschen Westzonen schaffen die liberalen Vordenker um den Wirtschaftsminister Ludwig Erd bald ein Wirtschaftswunder. Die soziale Marktwirtschaft feiert Triumphe. Aber der Staat mischt sich in weiten Teilen der westlichen Welt viel in die Wirtschaft ein, mit Sozialprogrammen und Investitionen, wenn es kriselt. Keynesianismus ist die Leitidee. Demgegenüber fragen neoliberale Ökonomen wie Friedrich August von Hayek, wie sehr hat sich der Staat aus allem Wirtschaftsgeschehen herauszuhalten? Inwieweit soll und muss er den Markt sich selbst überlassen? Ende der 70er Jahre mit Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA setzen sich die entschiedensten Verfechter eines unregulierten freien Marktes weltweit durch. Das Zeitalter globaler Deregulierungen beginnt und der Neoliberalismus wird zum Schimpfwort. 2008 stürzt die Welt in die globale Finanzkrise. Staaten intervenieren mit riesigen Geldsummen, um das Bankensystem und die Weltwirtschaft vor dem Zusammenbruch zu retten. Eine historische Zäsur. Die Frage nach der Rolle des Staates im Wirtschaftsgeschehen stellt sich neu und wird neu gestellt.
Mein Kollege Winfried Sträter war das, Herr Fuß, Herr Fratscher, Herr Richters, um den Aufstieg des Neoliberalismus zu verstehen, der in den 80er Jahren mit Ronald Reagan, mit Margaret Thatcher begann, muss man vielleicht noch kurz zurückblicken auf die 70er Jahre, auf die Erlahmung der Marktkräfte, auch die Ernüchterung darüber, dass die Idee, der Staat könne die Wirtschaft steuern durch gezielte Interventionen, dass sich das doch als Illusion herausgestellt hat. Insofern der Neoliberalismus Anfang der 80er Jahre auch eine Befreiung?
Ja, ich denke, vielleicht fange ich mal an. Ich denke, genau so ist es. Also wir haben es hier wirklich auch mit Wellenbewegungen zu tun. Es gab ja einen großen Optimismus in den 60er, 70er Jahren, auch durch keynesianische Wirtschaftstheorie getrieben. Die Idee, dass der Staat die Wirtschaft steuern kann. Wir erinnern uns alle an das berühmte Wort von Helmut Schmidt. Lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslose, hat er gesagt. Und das beruhte eben auf dieser Vorstellung, dass der Staat das quasi aussuchen kann und ziemlich genau steuern kann. Und am Ende hat er eben beides gehabt. Das heißt, auch die wirtschaftspolitischen Fehler und das Scheitern einer steuernden Konjunkturpolitik in den 70er Jahren hat dann zu einer Gegenbewegung geführt, was vielleicht auch nachvollziehbar ist. Also die Kritiker dieser Politik, die es ja immer gegeben hat, hatten dann eben Oberwasser und das hat sich niedergeschlagen in politischen Bewegungen, die mit Margaret Thatcher nicht begonnen haben. In Großbritannien ging diese Debatte schon viel früher los, auch von Labour-Seite, aber sie war natürlich sowas wie die Ikone der Marktliberalen oder der Neoliberalen, wenn man sie so nennen will, und das war ja bei Reagan genauso. Und so denke ich, sind schon diese Probleme in den 70er Jahren der Eindruck des Scheiterns staatlicher Interventionen und staatlicher Konjunktursteuerung, der dann zu dieser Gegenbewegung geführt hat. Und wie bei jeder Gegenbewegung klappt dann auch nicht so alles, was man dann mit dieser neuen Strategie verfolgt.
Aber was dann kam, das war eine Strategie der Entfesselung der Marktkräfte, geprägt vor allem durch niedrige Steuern, Deregulierung, Öffnung der Märkte, Freihandel mit den entsprechenden negativen Folgewirkungen, die dann eben auch Kritik ausgelöst hat, Herr Fratscher, oder?
Genau, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Man ist übers Ziel hinausgeschossen, dass man also manche Unternehmen, staatliche Unternehmen privatisieren will, dass ein privates Unternehmen besser macht, manche Leistung zu erbringen als eine öffentliche. Das mag zutreffen, aber es gibt viele Fälle, wo dann, was eben ein öffentliches Gut ist, was allen zur Verfügung gestellt werden muss, wie Polizei, wie Sicherheit, wie auch Gesundheit. Und wir haben eben die Zäsur 2008 angesprochen, die globale Finanzkrise. Und die ist für mich eigentlich das beste Beispiel dafür, dass, ich nenne es jetzt mal Neoliberalismus, dass diese Idee, der Markt weiß es besser als der Staat, übers Ziel hinausgeschossen ist. Man hat also Ende der 90er, vor allem USA, angefangen, massiv zu deregulieren. Die Idee war, Banken wissen schon selber am besten, wie sie sich selber regulieren. Der Staat soll sich mal besser raushalten. Der bremst nämlich Innovation im Finanzsystem. Und es gab viele Innovationen im Finanzsystem in den ersten Jahren der 2000er Jahre. Aber eben eine Finanzinnovation, die den Banken, den Schattenbanken geholfen hat, massive Profite zu machen, wenn es gut geht. Und eben Verluste, Risiken zu sozialisieren. Also wenn schief geht, dann springt der Staat ein. Und diese riesige globale Finanzkrise 2008, 2009, die unglaublich viel Schaden angerichtet hat, menschlichen Schaden, viele Menschen, Millionen von Menschen arbeitslos geworden sind, fast 100 Millionen wieder in absolute Armut gefallen sind weltweit, zeigt, dass der Staat eben seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist, eben hier ein Regulativ zu sein. Und für mich ist es auch nochmal wichtig zu sagen, das ist das, was ich jetzt erzähle, ist kein Argument zu sagen, der Markt kann es nicht oder Wettbewerb ist nicht gut, sondern ganz im Gegenteil, was da entstanden ist, ist ein unfairer Wettbewerb oder ein mangelnder Wettbewerb. Wettbewerb heißt für mich eine Konkurrenz zwischen Unternehmen, zwischen Ideen für eine beste Lösung, heißt aber nicht, dass man, wenn man scheitert oder Probleme auftreten, dann eben diese Kosten der Gemeinschaft zuschiebt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, Neoliberalismus ist gescheitert, heißt nicht, dass die Marktwirtschaft gescheitert ist, sondern dass ein Wettbewerb, ein fairer Wettbewerb, ein produktiver Wettbewerb in einer Marktwirtschaft eben nicht mehr funktioniert. Also so gesehen sehe ich auch die Aufgabe des Staates nicht unbedingt darin, den Markt zu beschneiden oder marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu reduzieren, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass der Staat Regeln setzt und sie auch wirklich verbindlich umsetzt, dass es eben einen fairen Wettbewerb gibt. Und wie gesagt, die globale Finanzkrise ist das beste Beispiel, aber es gibt viele andere. Fehlende Bildungschancen, große Ungleichheit in den Bildungschancen in Deutschland ist für mich auch ein Scheitern von Marktwirtschaft oder ein Scheitern auch von der Aufgabe des Staates, ein öffentliches Gut, nämlich Chancengleichheit zur Verfügung zu stellen. Und die Tatsache, dass wir in Deutschland einen riesigen Niedriglohnbereich haben, viel größer als andere Länder auch. Das sind eben für mich Beispiele, dass der Markt nicht funktioniert.
Kommen wir sicherlich auch noch dazu. Herr Richter, sehen Sie das auch so? Die Finanzkrise 2008, 2009 dokumentiert das Scheitern des neoliberalen Wirtschaftsmodells. Und die Frage, die sich anschließt, was haben wir daraus gelernt?
Naja, es dokumentiert mit Sicherheit, dass, wie es an dieser Stelle Marktakteuren gelungen ist, sozusagen das Beste für sich rauszuholen, in genau dem Sinne, wie Marcel Fratscher es beschrieben hat, nämlich, dass man die Gewinne gerne eingestrichen hat. Man hat gerne gesagt, man macht hier gute Profite, weil man die Risiken trägt in der Ökonomie und damit sozusagen einen makroökonomischen Beitrag leistet und die Risiken, als sie dann eintraten und die Verluste kamen, man dann eben doch nicht selber tragen wollte. Also eigentlich zeigt diese Finanzkrise für mich eigentlich ein Thema, nämlich ein Auseinanderfallen von sozusagen Leistung und Gegenleistung. Ja, man streicht gerne ein und lässt sich dann die Verluste von der Gesellschaft bezahlen. Und in ähnlicher Weise sehen wir das bei sozusagen beim Thema Umwelt oder Klima ja auch, dass eben diejenigen, die Ressourcen verbrauchen oder die Biodiversität zerstören und so, eben die Gesellschaft, die Kosten, die dabei anfallen, auch für den Rest der Gesellschaft, aber natürlich müssen wir den Blick da auch ein bisschen weiten, auch sozusagen für den Rest des Lebens auf der Erde, dass die eben diese Kosten in keiner Weise selber tragen. Und das ist eigentlich ein Grundprinzip, das in einer Marktwirtschaft erfüllt sein muss, dass sozusagen Leistung und Gegenleistung sich die Waage halten und es da kein systematisches Auseinanderfallen gibt, was aber aus meiner Sicht eben die Marktwirtschaft heute zumindest an vielen Stellen kennzeichnet, an anderen vielleicht auch nicht. Also an vielen Stellen im Alltag sozusagen funktioniert Marktwirtschaft ja auch eigentlich doch auch ziemlich gut. Das darf man eben auch nicht vergessen.
Herr Fuest, was hat denn die Finanzkrise 2008, 2009 ausgelöst? Es war die Rede, dieses Verhältnis Markt und Staat, das ist irgendwie in Schräglage geraten. Der Markt hat sich quasi verselbstständigt. Ist die Rolle des Staates seitdem neu definiert worden?
Also zunächst mal fürchte ich, dass es eher ein Missverständnis ist, dass sich hier der Markt verselbstständigt hat. Das ist auch die Finanzkrise ist für mich auch absolut kein Scheitern des Neoliberalismus, wo oder wenn, dann nur in einer sehr begrenzten Dimension. Wir dürfen doch eins nicht vergessen, die Finanzkrise ist auch entstanden, weil die amerikanische Politik unter Clinton quasi gegen den Neoliberalismus Banken durch Regulierung sehr stark ermutigt hat, auch Menschen Kredite zu geben, die wenig Geld haben und dafür dann weniger Eigenkapital verlangt hat. Das heißt, mit einer eigentlich sozial gemeinten Politik hat man Banken veranlasst, sehr riskante Investitionen zu tätigen. Und dann ist etwas eingesetzt, was Marcel Fratscher gerade, glaube ich, richtig beschrieben hat. Für die Banken war es interessant, da mitzuspielen, weil man gesagt hat, naja, wenn wir das ohne Eigenkapital tun können, dann sind wir in einer Situation, in der wir die Chancen haben, aber nicht die Risiken. Denn wenn hier alles zusammenfällt, dann muss der Staat die Banken retten, denn sonst gibt es ja eine schwere Krise. Das heißt, diese Schablone, zu viel Markt, zu viel Neoliberalismus, ist eigentlich völlig ungeeignet, um die Finanzkrise zu erklären. Derzeit werden ja Banken übrigens ermutigt, in grüne Investitionen zu investieren. Sie wollen dafür auch Lockerungen der Eigenkapitalvorschriften. Das heißt, es droht eine Wiederholung. Aber niemand wird heute sagen, dass die grüne Bankenregulierung neoliberal wäre. Also diese Schablonen führen oft in die Irre und verstellen den Blick auf die wahren Probleme. Es ist abgesehen davon schon richtig, dass man sich sehr stark auf Regulierung verlassen hat, die von den Banken selber kam. Und das war natürlich nicht richtig. Aber man könnte die Finanzkrise letztlich auch als Scheitern des Regulierers tatsächlich verstehen und auch als Ergebnis einer fehlgeleiteten Sozialpolitik. Also es ist wirklich eine Mischung von Märkten, die nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorgestellt hat, dann einem Lobbyismus für Deregulierung und dafür wirklich Risiken auf den Staat zu verlagern. Nur leider ist es so, dass so eine große Krise dann natürlich gleich als durch Turbokapitalismus verursacht dargestellt wird. Und das hat eben dann zur Folge, dass man die Probleme, die man hat, nicht wirklich löst. Und wir sind jetzt dabei, eine ähnliche Krise wieder zu riskieren, weil wir die alte Krise nicht richtig verstanden haben.
Vielleicht trotzdem
darf ich mal widersprechen, ja, weil wir diskutieren wollen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und da würde ich Clemens Fuß widersprechen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil dieses Narrativ, wer trägt die Verantwortung? Es ist der Staat, der nicht aufgepasst hat, dass eben hier keine Fehler begangen werden von Unternehmen, oder sind es die Unternehmen selbst? Und für mich ist das so ein bisschen, ich mache jetzt mal eine Analogie, um bewusst zu provozieren, das ist so ein bisschen, als würden Sie einen Polizist vorwerfen, dass er nicht genau hingeschaut hat, nicht genau kontrolliert hat, dass irgendwo eingebrochen wurde, und dann zu sagen, ihr Polizei seid schuld, dass dort eingebrochen wurde, weil ihr habt das nicht kontrolliert. Ich gehe bewusst einen Schritt weiter, ein bisschen provozierend zu machen, aber für mich ist es wichtig, denn wenn man sich mal anschaut, was vor der globalen Finanzkrise passiert ist, hat das für mich kriminelle Züge. Unternehmen haben Finanzprodukte entwickelt, sogenannte CDO, Contracts und CDS, also wo Risiken so verbrieft und verschachtelt wurden, dass die wirklichen Risiken nicht mehr erkennbar waren. Und das war, für mich ist das eine kriminelle Energie, wenn man versucht, Risiken, die Banken sehen und wissen, dass sie da sind, vor allem bezogen auf Immobilienkredite in den USA, so verstecken und verschachteln und die dann auch weiterverkaufen, dass dann irgendwann eben dieses System explodiert. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Also die Verantwortung für die globale Finanzkrise liegt in meiner Sicht in erster Linie im Finanzsystem. Natürlich hat die Politik schlecht reguliert und hat Fehler gemacht.
Haben wir denn die richtigen Schlüsse daraus gezogen?
Ja. Leider nicht genug. Es gab große Reformen nach 2008, 2009 im Finanzsystem. Man hat also zum Beispiel das, was Clemens Fuß eben angesprochen hat, den Banken gesagt, ihr müsst mehr Eigenkapital vorhalten, dass wenn ihr mal Probleme habt, dann eben nicht sofort zum Staat laufen müsst und Geld verlangen wollt, sondern ihr müsst Risiken abbauen, braucht mehr Eigenkapital. Wir sehen aber jetzt in vielen anderen Bereichen, dass diese Risiken woanders entstehen. Jetzt sind es die Schattenbanken, also nicht die Banken selber, sondern Investmentfonds beispielsweise. Wir sehen jetzt im Augenblick bei Kryptowährungen, Decentralized Finance heißt es, DeFi kurz genannt, wo unglaubliche Risiken, unglaubliche Transaktionen entstehen, die wir noch gar nicht richtig verstehen. Also ich befürchte, uns stehen eben wieder große Finanzprobleme bevor, weil der Staat immer oder häufig eben bei der Regulierung hinterherläuft. Und das ist die Herausforderung, was ich vorhin meinte, mit der richtigen Balance zwischen Staat und Markt. Innovation ist gut, aber viel dieser Innovation zielt von den Unternehmen jetzt auch bei Kryptowährungen darauf ab, möglichst viel Profite zu machen, also Gewinne zu privatisieren, aber dann Verluste und Risiken zu sozialisieren. Und das deshalb ist die kurze Antwort auf Ihre Frage, Herr Schröder, nein. Also ich befürchte, wir wiederholen die gleichen Fehler in anderen Bereichen des Finanzsystems, weil es einfach so komplex und so intransparent ist. Hm.
2008. Ich muss noch mal ganz kurz, damit kein falscher Eindruck bleibt, hier wirklich deutlich widersprechen. Ich habe ja gerade erläutert, dass der Staat durch Regulierung Banken veranlasst hat, Menschen Kredite zu geben, die sie sich nicht leisten können, aus sozialpolitischen Gründen. Man hat also die Bankregulierung in den Dienst der Sozialpolitik gestellt. Das hat nichts damit zu tun, mit krimineller Energie der Banken zu tun, sondern das ist eine Regulierung, die Krisen mit verursacht hat. Außerdem ist es in der Tat so, dass die Banken, das ist völlig richtig, Risiken so lange verpackt haben, bis sie nicht mehr erkennbar waren und ihre Vertragspartner, auch deutsche Landesbanken, wirklich getäuscht haben. Das ist das Modell des Polizisten. Aber man wird der Finanzkrise nicht gerecht, wenn man sagt, es sei eben nur das gewesen, sondern es war eine Mischung aus einer Regulierung, die die Krise mit verursacht hat und eben diesen in der Tat kriminellen oder quasi kriminellen Aktivitäten, aber nicht das eine.
Man könnte auch sagen, der fehlenden Regulierung, was wir 2008, 2009 gemerkt haben, plötzlich war ein starker Staat gefragt, der Banken retten kann, der Unternehmen unterstützen kann, der Menschen vor Arbeitslosigkeit schützen kann. Hat das so etwas wie einen Paradigmenwechsel ausgelöst? Die Frage nämlich, wofür ist der Staat eigentlich da? Brauchen wir den schlanken Staat, wie er im neoliberalen Modell vielleicht eher vorgesehen ist, oder doch einen starken, aktiven, handlungsfähigen Staat? Herr Richters.
Ja, also ich denke, dass das Interessante daran ist ja eigentlich die Beobachtung, dass man eben dann einen schlanken Staat fordert, wenn man gerade nicht von ihm gestört werden möchte, und dann den unterstützenden Staat wieder einfordert, wenn man Unterstützung braucht. Also das ist ja genau sozusagen das Problem von zu viel letzten Endes Machtkonzentration in bestimmten Bereichen, dass man eben systemrelevant ist und auf diese Art und Weise eine implizite Versicherung oder zumindest eine begründete Hoffnung hat, dass der Staat einen auch raushaut. Also in einem neoliberalen Modell, wenn man es mal im sozusagen positiven Sinne formuliert, dann hätte man ja gesagt, na gut, wer Mist baut, fliegt. Das ist irgendwie auch ein Gesetz der Marktwirtschaft. Wir haben halt gerade irgendwie eine Marktwirtschaft, wo wer Mist baut, fliegt, aber wer Riesenmist baut, der wird gerettet. Und System ist natürlich, oder dieses Konzept ist natürlich für all jene, die diesen Vorteil dann haben, gerettet zu werden, finanziell das lukrativste, aber gesellschaftlich natürlich nicht unbedingt vernünftig.
Ich würde vielleicht einen kleinen Sprung machen. Ähnliches haben wir erlebt oder erleben wir derzeit in der Corona-Pandemie. Auch da merken wir, da muss der Staat eingreifen. Ein handlungsfähiger Staat ist nötig. Ein Staat, der auch hier Unternehmen stützt, der sie alimentiert, der aber auch in individuelle Freiheiten der Bürger eingreift. Das ist jetzt gut zehn Jahre nach der Finanzkrise ein zweiter Fall, wo wir ganz neu über die Rolle des Staates nachdenken und ihm ganz neue Aufgaben oder auch Kompetenzen zuordnen. Was verändert sich dadurch?
Vielleicht ist es gar nicht so neu, sondern wir werden daran erinnert, dass wir weder einen starken noch einen schwachen Staat brauchen, sondern einen Staat, der dann da ist, wenn man ihn braucht. Das ist ähnlich wie mit einem Krankenhaus. Also ich möchte auch nicht im Krankenhaus leben, aber in einer Krisensituation möchte ich, dass es ein Krankenhaus gibt. Und so brauchen wir einen Staat, der agil ist, der groß ist, der stark eingreift, wenn man ihn braucht, aber der sich auch zurückzieht, wenn er eher stört. Und es geht also mehr um Agilität. Ich glaube, der Gegensatz klein-groß oder stark-schwach reicht vielleicht nicht.
Sondern, aber Herr Fuß, wenn ich mich da an die Diskussion erinnere in den 90ern oder auch Anfang der Nullerjahre, die waren schon andere. Ist der Staat zu mächtig, die Sozialausgaben zu viel, müssen wir da nicht abspecken? Das hat sich gedreht, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Wir müssen ja sehen, dass durch diese schweren Krisen die Staatsverschuldung ja auch stark angestiegen ist, so dass man sagen muss, in Zukunft werden wir wahrscheinlich einen noch schlankeren Staat einfach deshalb bekommen müssen, weil wir irgendwie diese Schulden bedienen müssen. Ich denke, was eher in den Vordergrund treten wird, ist die Einsicht, dass wir einen Staat brauchen, der in der Tat handlungsfähig ist, wenn man ihn braucht. Das heißt aber, er muss in normalen Zeiten schlank sein. Denn wenn er auch in normalen Zeiten überdimensioniert ist, dann hat er vielleicht gar nicht mehr diese Agilität. So ähnlich wie im Sport, wo man besser schlank ist, um dann im richtigen Moment springen zu können.
Herr Fratscher.
Auch da würde ich entschieden widersprechen. Wir sind uns alle einig, dass in Krisenzeiten wie jetzt in der Pandemie und auch in der globalen Finanzkrise, aber gerade jetzt in der Pandemie, ein starker Staat da sein muss. Also eine Art Versicherung, eine Art letzter Mann, letzte Frau, die dann, wenn alles scheitert, dann im Prinzip dasteht und hilft und eben unterstützt. Und das zeigt sich in der Pandemie. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, in guten Zeiten, wenn alles gut läuft, muss der Staat auch an diesem privaten Erfolg eine Teilhabe haben, damit er, wenn wir jetzt mal über Finanzierung, über Schulden sprechen, in schlechten Zeiten auch die Möglichkeit hat, dieses zu leisten, also große Schulden aufzunehmen, ein Sozialstaat, ein starkes Sozialsystem zu haben, wie Clemens Fuß eben ansprach, ein gutes Gesundheitssystem, ein gutes Bildungssystem, gute innere Sicherheit und so weiter und so weiter. Deshalb, das ist für mich symmetrisch. Man kann nicht sagen, der Staat muss da sein, wenn es ein Problem gibt und eine Krise gibt und alle den Staat brauchen, aber dann bitte in guten Zeiten soll er möglichst schlank sein und möglichst wenig leisten. Ganz im Gegenteil, gerade auch in guten Zeiten muss er beispielsweise über höhere Steuern eine Teilhabe haben an dem Erfolg. Nur so kann er diese Versicherungsfunktion auch langfristig erfüllen. Und nochmal auf Ihre Frage auch zurückzukommen, Herr Schröder. Sie fragen irgendwann, haben wir was gelernt? Ich glaube, ich hoffe, dass durch die Pandemie wir wirklich ein Umdenken haben in Bezug auf Neoliberalismus. Die letzten 10 Jahre haben das nicht gesehen. Globale Steuern für Unternehmen sind weiter gesunken. Globale Belastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Sozialabgaben, über Steuern sind eher gestiegen. Also wir haben weiter diese Umverlagerung gehabt. Und das hat mit 2 Faktoren zu tun. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Einmal über Globalisierung und technologischen Wandel. Also es ist viel schwieriger für den Staat, ein Unternehmen heute zu regulieren und auch zu besteuern, weil die großen Unternehmen eben die Möglichkeit haben, ihre Aktivität dorthin zu verlagern, wo sie am wenigsten kontrolliert werden. Das machen übrigens auch ganz viele deutsche Unternehmen, die dann ihren Sitz irgendwo in der Karibik haben, wo sie möglichst wenig Steuern zahlen müssen, wo sie möglichst wenig reguliert werden. Und deshalb befürchte ich, haben wir die Lehre noch nicht gelernt aus der globalen Finanzkrise. Ich hoffe, wir lernen es jetzt aus der Pandemie. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist es wichtig auch zu sagen, jetzt in den nächsten Jahren, die hoffentlich gute Jahre werden wirtschaftlich gesehen, muss der Staat über fairere Steuern, also auch einen Anteil an diesem Erfolg haben, um eben seiner Aufgabe gerade in diesen Krisenzeiten nachkommen zu können.
Herr Richters, wie kann er diesen Anteil bekommen? Sie haben ja versucht, einen Entwurf für eine gerechte und auch nachhaltige Wirtschaft zu konzipieren. Wo sehen Sie da Möglichkeiten?
Naja, also vielleicht noch eine Anmerkung als Einleitung. Ich glaube, was die Corona-Krise ja auch sehr gut gezeigt hat, ist, dass wir an ganz vielen Stellen die sogenannten systemrelevanten Berufe erkennen, dass ihr Beitrag, den sie sozusagen zum Funktionieren unserer Gesellschaft leisten, nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Und das meine ich jetzt nicht nur durch Klatschen auf dem Balkon, sondern einfach auch tatsächlich finanziell und durch Arbeitsbedingungen. Also das ist, denke ich, ein Aspekt, wo eben mehr Gerechtigkeit notwendig ist, wenn wir eine faire und funktionierende Gesellschaft haben wollen. Die andere Frage ist, wie sollte sich der Staat finanzieren? Aus meiner Sicht gibt es gute Gründe, eben eine Art Umsteuern vorzunehmen und weniger stark beispielsweise Löhne zu besteuern und deutlich stärker in die Besteuerung oder das Teuermachen von Umweltverschmutzung zu gehen. Das ist dringend notwendig, sonst können wir die großen ökologischen Krisen, vor denen wir stehen und die ja durchaus also nicht erst in der Zukunft, sondern auch heute schon da sind, Klimakrise, aber vor allen Dingen auch das Artensterben nicht zu vergessen, nicht in den Griff bekommen. Das sind Dinge, die vor allen Dingen an unserem zu hohen Material- und Energieverbrauch liegen und der Tatsache, dass wir eben sozusagen für uns als Menschheit immer größeren Anteil am an der Erde sozusagen in wirtschaftlich nutzen. Mhm. Und der zweite Aspekt, den ich auch nicht unwichtig finde und der auch mit der Finanzkrise tatsächlich zu tun hat, ist eben die Rolle von Grund und Boden. Also dass wir dieses Auseinanderfallen von Leistung und Gegenleistung, was wir bei den geringen Löhnen für systemrelevante Berufe auf der einen Seite sehen, sehen wir in anderer Seite natürlich da, dass eben die Eigentümer von Grund und Boden, vor allen Dingen in den Ballungsräumen in Berlin, in München, in Frankfurt, sehr davon profitieren, dass auch staatliche Investitionen getätigt werden, aber auch diverse andere Unternehmen drumherum fleißig investieren und dass sozusagen diese Leistung von anderen Menschen sie selber eben auf private Rechnung dann verkaufen können. Und die Bodenpreise steigen exorbitant, insbesondere eben in den Ballungsräumen. Also das sind so zwei Punkte, wo ich einfach darauf hinweisen möchte, dass sozusagen das Prinzip Leistung soll sich lohnen, was übrigens ein Prinzip ist, und da gibt es eine sehr schöne Studie vom DIW tatsächlich, also Herr Fratscher kennt sie sicherlich, was nicht nur bei der FDP, sondern quer durchs deutsche Parteienspektrum unter den Wählern eine große Zustimmung eigentlich genießt, eben heutzutage in keiner Weise erfüllt wäre, ist, und unsere Marktwirtschaft wäre weit gerechter, wenn es so wäre.
Wenn was wäre?
Wenn tatsächlich sozusagen es eine engere Kopplung gäbe zwischen Leistung und Gegenleistung, also zwischen dem, was man an Leistung für die Gesellschaft erbringt und dem Einkommen, das man erzielt.
Herr Fuß, Sie haben gesagt, der Staat soll dann bereit sein, wenn er benötigt wird. Ansonsten soll er schön schlank bleiben. Das erscheint eine schwierige Übung, wenn man sich überlegt, dass gerade die Corona-Krise ja auch doch aufgedeckt hat, wo es grundlegende Probleme gibt in der Infrastruktur. Wir schauen auf die Schulen, wir schauen auf das Gesundheitswesen, das auf solche Pandemien gar nicht vorbereitet ist. Da wird uns auch nochmal deutlich, welche Probleme wir im digitalen Bereich haben. Das sind ja Aufgaben, die eigentlich der Staat leisten sollte, wo er vielleicht in den letzten Jahren zu wenig getan hat. Also der Staat braucht auch dann, wenn es ihm gut geht, die Mittel, um sich für Krisen vorzubereiten. Wie soll er das tun?
Naja, man muss aufpassen. Die Frage ist, was heißt schlanker Staat? Es ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass man, wenn man in Notzeiten viel Geld ausgeben muss, dass man dann in guten Zeiten zusehen muss, dass man zum Beispiel Schulden herunterbekommt und sich vorbereitet, dass man also gerüstet ist für künftige Krisen. Wenn ich sage schlanker Staat, dann meine ich nicht einen Staat, der sich nicht vorbereitet auf Krisen. Abgesehen davon ist es ja richtig, dass wir Infrastrukturen brauchen. Also wir brauchen zum Beispiel Gesundheitsämter, die ausgestattet sind mit vernünftiger digitaler Technik. Wir müssen digitale Technik besser in Schulen verankern. Das ist ja alles unbestritten. Das sind ja auch keine neuen Erkenntnisse. Aber was wir nicht brauchen, also was eine gewisse Gefahr ist, ist, dass wir den Ausnahmezustand, die Notsituation verwechseln mit dem Normalfall. Also wer sagt, weil in der Notsituation der Staat sehr, sehr präsent ist, zum Beispiel Unternehmen schützt, Kurzarbeitergeld zahlt, brauchen wir auch einen großen Staat in normalen Zeiten. Das ist genau falsch. Das ist, als würde man sagen, wenn man sehr krank ist, dann muss man Antibiotika nehmen, also muss man auch Antibiotika nehmen, wenn man gesund ist. Nein, also schlanker Staat bedeutet Antibiotika absetzen, wenn man gesund ist, und zusehen, dass man Medikamentenvorräte hat, wenn die nächste Krise kommt.
Also Darum Sie würden sagen, wir waren eigentlich gut vorbereitet und
wir waren eben nicht vorbereitet. Ist ja genau das Problem. Warum nicht? Weil wir auch in guten Zeiten eine starke Expansion aller möglicher Ausgaben vor der Krise hatten, nur nicht der Ausgaben, die wir brauchten. Also wir haben der Sozialstaat ist stark expandiert, aber wir haben eben nicht das Geld in die Infrastruktur gesteckt. Wir haben uns nicht um die Digitalisierung der Schulen gekümmert. Es gab ja einen Bericht, der dem Deutschen Bundestag vorgelegt worden ist, zum sich vorbereiten auf Pandemien. Das hat niemand interessiert, aber nicht, weil man nicht das Geld dafür hatte, sondern weil andere Dinge den Wählern wichtiger waren. Und das ist ja auch irgendwo menschlich, weil man nicht dauernd an Krisensituationen denkt. Also, aber was wir brauchen, ist eben nicht ein Staat, der in Zeiten der Gesundheit Antibiotika verteilt, sondern man muss Notsituationen unterscheiden von Normalsituationen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Zeitfragen im Gespräch, die Kräfte des Marktes und die Verantwortung des Staates, die Zukunft des Liberalismus. Darüber diskutieren wir mit Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts in München, Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, und Oliver Richters, Physiker und Ökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wenn wir über die Nachhaltigkeit, die Verlässlichkeit der Marktwirtschaft reden. Da kommen wir nicht daran vorbei, über eine Zukunftsfrage, die auch gerade viele junge Menschen bewegt, zu sprechen. Die Frage des Klimaschutzes, der globalen ökologischen Nachhaltigkeit. Wir sehen, bislang haben wir da zu wenig gemacht. Ein Versagen des Marktes auch, Herr Fratscher?
Ja, auch ein Versagen des Marktes, natürlich. Gut, wir kommen natürlich wieder gerade beim Thema Klimaschutz in die Frage, jetzt woran liegt das? Liegt das daran, dass Unternehmen oder auch Öl, also Unternehmen wie Shell oder BP, die davon leben, fossile Energieträger zu produzieren und zu verkaufen? Wo liegt die Verantwortung? Und hier in diesem Fall würde ich in der Tat sagen, hat der Staat in den letzten 20 Jahren versagt, eben bessere Rahmenbedingungen zu setzen. Und ich glaube, mittlerweile existiert ein großer Konsens auch hier, dass wenn wir Klimaschutz erfolgreich gestalten wollen, man eine kluge Balance zwischen Staat und Markt braucht. Nehmen wir das Thema CO2-Preis, dass man also für jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, durch Öl, durch Gas, durch Kohle oder andersweitig eben einen Preis zahlen muss, dass man den Schaden, den man verursacht, dafür eben auch gerade stehen muss. Das ist das Marktprinzip dahinter und ist ganz wichtig, damit der Klimaschutz gelingen kann, damit Innovation entsteht, damit die richtigen Anreize entstehen können. Aber auch das alleine wird nicht reichen. Auch hier muss der Staat beispielsweise nicht nur Regeln aufstellen, wie soll der CO2-Preis sein, wie soll er sich entwickeln, sondern muss eben auch viele andere Dinge unterstützen, beispielsweise durch eine leistungsfähige Infrastruktur oder indem er Forschung und Entwicklung unterstützt. Wir haben großen technologischen Fortschritt gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, eben auch, weil der Staat beispielsweise Grundlagenforschung finanziert hat. Ohne das könnten Unternehmen, beim Klimaschutz übrigens auch beim Entwicklung von Impfstoffen, BioNTech hätte ohne staatliche Patente, staatliche Grundlagenforschung gar nicht einen solchen Impfstoff entwickeln können. Deshalb die kurze Antwort ist, auch beim Klimaschutz kommt es darauf an, marktwirtschaftliche Anreize, Wettbewerb klug zu kombinieren mit staatlichen Rahmenbedingungen, staatlichen Förderungen und ja, auch staatlichen Interventionen. Ich sage es so ganz bewusst, weil wie gesagt, auch viel beim Thema Innovation, da ist der Staat gefragt, weil viele dieser Aufgaben eben nicht durch private Unternehmen gemacht werden oder nicht gemacht werden können.
Herr Richters, reicht es da, ein paar Anreize zu setzen, Klimazertifikate auszuschreiben und dann läuft das mit dem Klimaschutz?
Also, das kommt darauf an, wie man das macht. Die Frage nach dem Klimawandel zeigt eben sehr gut, dass der Staat es versäumt hat, den Märkten und damit ja auch letzten Endes den Menschen. Ich meine, Markt ist ja irgendwie der Begriff dafür, für die sozusagen dezentrale Entscheidung von sehr vielen Menschen, passende Grenzen zu setzen und eben zu sagen, ja, wir haben hier ein existenzielles Problem für das Überleben von bestimmten Ökosystemen und wir sind von diesen Ökosystemen abhängig. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir das, was wir an Treibhausgasen emittieren, begrenzen. Und dieses Grenzen setzen ist für mich eben eine Funktion, die der Staat, wo der Staat sozusagen stark sein darf und muss, ohne dass er jetzt, um mal in dieser sozusagen vermenschlichten Beschreibung zu bleiben, ohne dass er jetzt notwendigerweise Fett ansetzen muss sozusagen und es nur darum geht, die Größe des Staatsapparats möglichst groß zu bekommen. Und wir sehen das eben zum Teil funktionieren diese Instrumente eben recht gut. Also wir sehen ja, dass die Bereiche, die vom europäischen Emissionshandel abgedeckt sind, da gelingt es uns tatsächlich auch, unsere Emissionen zu reduzieren. Nicht so, wie es notwendig wäre, um tatsächlich sowas wie das Pariser Abkommen tatsächlich einzuhalten. Und wir sehen andererseits, dass im Bereich Wärme und Verkehr, wo wir eben solche Anreize nicht gesetzt haben, die Emissionen fleißig weiter hochgehen und was unter anderem an den größer werdenden Wohnflächen und Autos liegt. Also da sieht man schon, dass diese Regulierungen funktionieren. Aber natürlich, also Herr Fratscher hat natürlich völlig recht, wir haben auch jede Menge Infrastruktur, die bei uns sehr sozusagen mit fossile Energieträger aufgebaut wurde. Wir haben große Investitionen in unser Transportwesen vor. Und so natürlich sind da genug Bereiche, wo es jetzt nicht nur darum geht, den CO2-Preis korrekt zu setzen. Aber ich würde sagen, ohne einen CO2-Preis wird das Ganze nicht funktionieren.
Herr Fuest, ist der CO2-Preis korrekt oder lässt sich damit überhaupt eine grundlegende Umsteuerung erreichen? Herr Richters hat ja auch Bereiche genannt, wo das weit schwieriger ist. Also wenn wir etwa an den Wärmesektor denken, an Gebäudedämmung etc., da hinken wir weit hinterher. Da ist dann letztlich auch die Frage, wer bezahlt dafür? Sind das die Mieter, die Vermieter? Also kann das so einfach gehen, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten hier ein Umsteuern zu erreichen?
Ja, ich glaube, Herr Richters hat es genau richtig beschrieben. Dort, auf Klimaschutz funktioniert dort, wo wir dieses Instrument haben. Und dort, wo wir es nicht haben, funktioniert das Ganze auch nicht. Und Emissionen gehen weiter in die Höhe. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Es gibt ja Forderungen und Pläne, vor allem von der Europäischen Kommission, einen Emissionshandel einzuführen für Verkehr und die Wärme. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag als Absicht. Und das ist sehr wichtig. Also wir müssen den CO2-Preis ausweiten. Aber das reicht natürlich nicht. Das ist nicht alles, was wir tun müssen, sondern sozusagen damit beginnt es erst. Aber das ist, kann man, glaube ich, verstehen als Fundament des Klimaschutzes. Wir brauchen außerdem Institutionen, damit das Geld zurückfließt an die Haushalte, damit wir keine Gelbwestenproteste kriegen. Wir brauchen eine Infrastruktur, die völlig anders gestaltet wird, und da muss der Staat regulatorisch tätig werden und auch seine Investitionen anders gestalten. Also die ganze Geschichte hört nicht auf mit dem CO2-Preis. Aber ohne den CO2-Preis werden wir es überhaupt nicht schaffen. Und das ist ja auch nicht nur ein reiner Mengenmarkt, sondern da gibt es alle möglichen Probleme, die schwanken stark, diese Preise schwanken stark im Konjunkturzyklus. Dagegen muss man etwas unternehmen. Also man muss regulatorisch tätig werden. Und ich würde auch sagen, wie Marcel Fratsch auch gerade sagte, wir müssen eigentlich intelligent Marktmechanismen und staatliche Regulierungen verbinden.
Herr Richters, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht Ihre Gedanken, Ihre Idee weit über den Klimaschutz hinaus, sondern Sie sagen, Ressourcenverbrauch insgesamt muss da in den Blick genommen werden. Und auch da muss geschaut werden, wer profitiert davon, und sind Ressourcen nicht eigentlich ein öffentliches Gut, von dem auch alle profitieren sollen? Wie sollte man das regeln, um ökologisch nachhaltig zu sein?
Ich finde das in der Debatte um Umweltschutz sehr wichtig, dass wir nicht nur über Treibhausgasemissionen reden, sondern dass wir eben die anderen planetaren Grenzen, die unser Eingriff in Stickstoffkreislauf, in den Phosphorkreislauf, unsere Vernichtung von Biodiversität, dass wir hier im Prinzip das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte erleben, dass wir das überhaupt nicht aus dem Auge verlieren. Und diese Dinge hängen teilweise mit dem Klimawandel zusammen, aber haben eben auch ganz, ganz eigene Ursachen. Der Vorschlag, für den ich stehe, ist eigentlich diese Idee, den Verbrauch von bestimmten Dingen zu begrenzen, wie wir es mit den CO2-Emissionen für die Emissionen versuchen, eben auf Rohstoffe auszuweiten und auf diese Art und Weise tatsächlich das Extrahieren von Rohstoffen teurer zu machen. Also wer eben Rohstoffe aus der Erde holt, müsste dann in gleicher Weise wie heute jemand, der CO2 emittiert, ein solches Zertifikat erwerben. Und auf diese Art und Weise würde eben der sozusagen globale Rohstoffhunger, wir haben das Problem ja bei diversen Rohstoffen, dass wir einfach Ökosysteme zerstören, selbst Ökosysteme am Meeresboden, indem wir dort Sand abbauen, den wir fürs Bauen brauchen und so weiter, dass wir auf diese Art und Weise eine etwas ganzheitlichere Lösung finden, was dann wiederum auch beispielsweise Recycling attraktiver machen würde. Wir könnten ja viele Dinge recyceln, nur es lohnt sich einfach nicht. Es ist einfach finanziell derzeit nicht tragbar, weil neue Rohstoffe aus der Erde zu holen und die zu nutzen einfach viel, viel billiger heutzutage ist. Und auf diese Art und Weise würde da eben ganz andere Anreize zu rohstoffsparenderem Verhalten von Individuen, von Unternehmen gesetzt.
Und wer setzt die Grenzen?
Das ist eben die Rolle starker Staaten in dem Sinne, ja, dass der Staat ja durchaus mit aller Macht Regeln durchsetzen kann. Und wir können das sicherlich nicht in Deutschland alleine machen. Das wäre sicherlich eine Aufgabe, die man auf einer europäischen oder besser natürlich auf einer globalen Ebene versuchen würde. Aber wir können mit Konzepten wie Grenzsteuerabgaben da durchaus auch in Europa schon einiges machen, wenn es dafür den politischen Willen gäbe.
Herr Fuß, können Sie sich mit so einer Idee den Rohstoffverbrauch insgesamt, das ist ja ein globales Problem, den insgesamt dann auch marktwirtschaftlich zu steuern, aber mit dem Ergebnis, dass er vermutlich deutlich teurer würde?
Ja, ich glaube, man muss zwei Dinge nochmal unterscheiden. Das eine ist der Umgang mit endlichen Ressourcen. Da sind Märkte gar nicht so schlecht. Aber was Herr Richters hier anspricht, ist ja, sind ja externe Kosten. Also indem Rohstoffe abgebaut werden, werden Lebensräume zerstört. Wir zerstören die Artenvielfalt. Und was das angeht, ist es schon so ähnlich wie beim Klimaschutz. Das ist sowas wie ein weltweites öffentliches Gut. Und wir sind da auf einem Kurs, der nicht nachhaltig ist. Also das Artensterben ist ja vielleicht der Faktor, der neben dem Klimaschutz am meisten unterschätzt ist. Also ich halte das auch für wirklich gravierend. Leider gibt es dafür weniger Aufmerksamkeit und es wird noch weniger getan als gegen Klimawandel. Ich denke, dass es wichtig ist und gleichzeitig eben ungeheuer schwer, wie wir es auch am Klimawandel sehen. Die Entwicklung des Weltklimas ist ja unabhängig davon, ob Europa jetzt klimaneutral wird oder nicht, weil wir eben nur so einen kleinen Anteil haben. So ähnlich ist es beim Artensterben. Also das ist vielleicht derzeit das größte Problem in unserem globalen Wirtschaftssystem, dass Staaten, die kollektiv handeln, die eine Staatengemeinschaft, die eben globale Probleme angeht, die gibt es eigentlich nicht. Oder die ist nur hier und da, gibt es eben Versuche, Beispiel Klimaclub, Versuche, sowas zu errichten. Aber wir bräuchten das eigentlich unbedingt. Und die Frage ist, ob die Institutionen, also diese Bereitschaft der Staaten zusammenzuarbeiten, ob das schnell genug wächst. Letzter Punkt, wir dürfen ja eins nicht vergessen, Staaten sind ja keine abstrakten Einheiten, sondern Staaten werden von Interessen beeinflusst, von Bevölkerung, von ideologischen Vorstellungen und so weiter. Und da gibt es einfach, haben natürliche Ressourcen, hat Artenvielfalt, auch das Klima nicht die Lobby, die es eigentlich bräuchte.
Wir kommen jetzt in die Zielgerade dieser Sendung. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf die aktuelle Situation blicken. Wir haben eine neue Bundesregierung mit SPD, Grünen und FDP. Wir haben einen grünen Wirtschaftsminister, der auch in gewisser Weise Klimaschutzminister sein soll. Klimaschutz jedenfalls ist für die Grünen das zentrale Thema. Wir haben die FDP, für die eigentlich marktwirtschaftliche Instrumente, solide Finanzierung etc. ein Kernthema ist. Wenn wir jetzt auf die Ausgangsfrage nochmal zurückkommen, wie müssen wir das Verhältnis von Markt und Staat da neu ausbalancieren, auch jetzt zum Beispiel mit in Richtung Klimaschutz? Welche Empfehlung würden Sie da der neuen Bundesregierung, dem FDP-Finanzminister und dem grünen Wirtschaftsminister geben? Herr Fuß, wollen Sie anfangen?
Also es geht tatsächlich darum, intelligent marktwirtschaftliche Instrumente und staatliche Rahmensetzungen zu verbinden. Ich würde davor warnen, jetzt in allen Politikbereichen, wie es derzeit Mode ist, den Klimaschutz in den Mittelpunkt zu stellen, also Geldpolitik, Finanzregulierung und so weiter. Es wäre wichtiger, dass man sich auf die Kerninstrumente wirklich konzentriert, also CO2-Preis, wie wir besprochen haben, Maßnahmen zur Dämpfung, Infrastrukturinvestitionen, Wärme- und Verkehrssektor angehen, dass man da wirklich handelt auf diesen Gebieten und sich nicht verzettelt, indem man in allen möglichen Bereichen jetzt Klimaschutz verschreibt, aber dann vielleicht mit Instrumenten dasteht, die gar nicht zueinander passen und die am Ende auch nichts erreichen.
Herr Richters.
Ja, also meine Empfehlung wäre, sich primär auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, also Anpassung an Extremereignisse, dass an der Stelle einfach sozusagen man vorbereitet ist und zugleich eben konsequent die ökologischen und die sozialen Auswirkungen miteinander mitzudenken und versuchen, Lösungen zu entwickeln, die nicht immer das eine gegen das andere ausspielen, wie es in der Vergangenheit doch allzu oft der Fall gewesen ist.
Herr Fratscher.
Für mich ist die oberste Priorität für die neue Bundesregierung die Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, digitale Transformation und auch soziale Erneuerung. Und wir müssen diese Obsession mit Schulden und Sparen ablegen. Also das wirkliche Problem für mich liegt nicht darin, dass in der Pandemie jetzt die Staatsschulden angestiegen sind, sondern dass wir als Gesellschaft daran scheitern, eben diese großen Zukunftsherausforderungen zu bestehen. Und was wichtiger ist als Schulden, ist, was dem gegenübersteht an Vermögen, also Innovation, ein gutes Bildungssystem, eine gute Gesundheitsvorsorge, also das, was wirklich Wohlstand ausmacht. Und da hoffe ich, dass die neue Bundesregierung sich eben auf diese Zukunftsinvestitionen fokussiert und dann kann sie langfristig auch sehr viel schneller Schulden zurückzahlen.
Vielen Dank. Das war die Sendung Zeitfragen im Gespräch, die Kräfte des Marktes und die Verantwortung des Staates, die Zukunft des Liberalismus. Darüber haben wir diskutiert mit Clemens Fuest vom IFO-Institut in München, Marcel Fratscher, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und Oliver Richters, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.